Es gibt Ereignisse, die lassen das reine Ergebnis in den Hintergrund treten. Darüber müssen wir sprechen. Jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Es ist Sonntagmorgen, kurz nach 9, nach dem 1:1 des SV Darmstadt 98. Ich habe eben in der Vorgesprächsrunde gesagt, also ich könnte heute, glaube ich, so wie beim Fernsehen eine Maske gebrauchen, die mir etwas die Ringe unter den Augen wegschminkt. Aber ja, geistig bin ich komplett da und ich freue mich umso mehr, dass auch der Nick dabei ist heute. Hi Nick.
Hallo in die Runde. Ja, ich bin auch ein bisschen gezeichnet, aber noch nicht gebrochen. Also insofern freue ich mich schon auf die Runde, aber die Nacht war irgendwie auch kurz und sehr schlecht geschlafen.
Ja, und der Jakob ist auch dabei. Und Jakob, wie fit bist du heute Morgen?
Ja, gut auch von meiner Seite. Ihr seht mir auch an. Ich hatte auch eine kurze Nacht, hatte auch noch gerade was im Auge, aber das kriegen wir jetzt während der Aufnahme hin und ich freue mich auf den Austausch mit euch.
Ja, dann schön, dass ihr beide dabei seid und ihr seht da draußen, wir scheuen weder Kosten noch Mühen noch Schlaflosigkeit, um zu euch die Heinerstube zu bringen. Ja, 1:1 gegen Schalke, mal erstmal so eure Einschätzung, zwei Punkte liegen gelassen, ein Punkt gewonnen, war das Unentschieden okay? Kurze Einschätzung, Jakob, wie hast du es gesehen?
Ja, jetzt natürlich rückblickend betrachtet auf das gesamte Spiel können wir durchaus zufrieden sein mit dem Punkt. Es hätte noch in beide Richtungen gehen können bei so einem Top-Spitzenspiel. Ich finde, das war es auch. Dieser intensive Austausch. Beide waren auch dran, auch, sage ich mal, die drei Punkte mitzunehmen. Schalke, wie sie es auch nach dem Spiel haben verlauten lassen, waren eher mit dem Punkt zufrieden als, denke ich. Wenn man sich die Tabellensituation anschaut, dann sieht man auch, Schalke ist Erster geblieben, beziehungsweise hat sich die Tabellenführung zurückgeholt. Wir rutschen auf den vierten erstmal ab. Und Schalke einen Punkt gewonnen, einen Punkt, beziehungsweise wir zwei verloren. Na, werf jetzt mal in den Raum und gebe ich so weiter.
Ja, also mir geht es so, dass ich irgendwie immer noch geschockt bin von den Ereignissen des gestrigen Abends. Also für mich war auch bei mir so ein bisschen der Stecker gezogen nach 23 Minuten, als Luka Masaila sich so schwer verletzt hat. Ich muss sagen, ich hadere da auch heute Morgen noch mit. Das ist für mich das viel, viel Schlimmere als die Diskussion über den Punkt, der sicherlich im Aufstiegsrennen zu wenig ist. Da müssen wir, das brauchen wir nicht schönreden. Zu Hause musst du deine Spiele gewinnen, wenn du jetzt aufsteigen willst. Aber unter den Umständen, Chapeau, dass die Mannschaft überhaupt noch so ein Spiel auf den Platz gebracht hat. Wenn ich mir das vorstelle, ist es mein Mannschaftskollege gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich so eine Leistung hätte abrufen können.
Ja, es waren, glaube ich, alle geschockt im Stadion. Das sieht man ja auch wirklich selten, dass ein Spieler mit der Trage vom Platz gebracht wird. Der Marco Richter hat nach dem Spiel auch gesagt, soweit er sich erinnern kann, wäre das das erste Mal gewesen in seiner Karriere, dass das passiert ist. Also Masaila muss echt Schmerzen gehabt haben. Hast du sofort gesehen, als er hingefallen ist, war die Szene, nochmal für die, die es vielleicht auch nicht gesehen haben, Fraser Hornby schickt Masaila, der geht ins Laufduell mit, ich glaube, es war Katic von Schalke, und macht auch schon ein paar Meter gut und plötzlich macht einen falschen Schritt, kreuzt irgendwie Katic und kommt falsch auf, fällt hin, fasst sich sofort ans Knie, schreit, du hast gesehen, dass er totale Schmerzen hat und wurde behandelt, aber es war sah eigentlich sofort, war ziemlich schnell klar, dass er nicht weiterspielen kann. Was das ist, wissen wir jetzt heute, morgen noch nicht. Es dauert bei den Lilien ja immer eine Weile, bis die korrekte Diagnose kommt oder die genaue Diagnose. Manchmal kommt es auch erst nach der OP, deswegen müssen wir da abwarten. Nur Florian Kohfeldt hat gesagt, es sieht so aus, als wäre wirklich ziemlich viel im Knie kaputt gegangen und die Saison für Masaila definitiv beendet. Und es waren wirklich alle geschockt, hast auch, also Trainer, also auch Muslic von Schalke hat als allererstes sein Statement damit aufgemacht, auf der PK, dass er geschockt war. Kofeld hat gesagt, das hätten einige Tränen in den Augen gehabt. Und ja, man muss einfach sagen, auch von dieser Seite sage ich sicher auch in eurem Sinne alles, alles Gute für Luka Masaila, dass es hoffentlich nicht so schlimm ist, wie es aussieht und dass er bald wieder da ist. Denn auch das hat Kofeld auch gesagt. Und ich glaube, wir haben viel über Luka Masaila gesprochen. Wir haben zeitweise gesagt, dass er einfach zu viel liegen lässt. Aber er war einfach das. Muss man Kofeld auch, da muss man wirklich Kofeld auch zustimmen, zum Schluss jetzt in den letzten Wochen ein Unterschiedsspieler, der immer wieder so herausgestochen ist aus einer Mannschaft, die auch jetzt nicht immer so super stark war, aber auch ich fand auch wirklich gestern die ersten 20 Minuten war der auffälligste Spieler, unglaublich wuselig, unglaublich scharf auch. Also es gab diese eine Szene an der Strafraum, an der Seiten, an der, wie sagt man, Torauslinie, genau, im Strafraum, wo er gegen zwei Schalker sich immer wieder behauptet hat, auf dem Boden lag, wieder aufgesprungen ist. Wahnsinn. Also Spieler, der unglaublich fehlen wird. Und wie gesagt, wir hoffen alle, dass dass es nicht so schlimm ist, wie es gestern aussah. Ja, Nick, wie hast du die Szene gesehen?
Ja,
Das sah schlimm aus, ne?
ich muss halt leider daran denken, dass er vor 10 Jahren in Unterhaching bereits einen Kreuzbandriss sich zugezogen hat. Und wir sprechen da schon von der Gefahr eines möglichen Karriereendes, wenn da alles im Knie kaputt ist. Ja, wir wollen nicht spekulieren, aber wir können, glaube ich, alle eins und eins zusammenzählen. Das ist nicht nur eine Innenbanddehnung. Da ist einiges kaputt gegangen, da bin ich mir zu 100% sicher. Und wir wissen alle auch mit den vielen Kreuzbandrissen, die wir in letzter Zeit hatten, was das bedeutet. Da ist nicht nur die Saison gelaufen, da ist dann die Hälfte der nächsten Saison auch noch gelaufen. Das ist für mich auch so bitter, weil ich finde, kaum einer im Kader hat so gearbeitet, dahin zu kommen, wo er jetzt war. Kofeld hat ihn ja wirklich besonders betreut, muss man fast sagen, hat ihn motiviert und er hat wirklich den absoluten Peak seiner Karriere jetzt erreicht. Er hat sich das hart, hart, hart erarbeitet über viele Jahre. Und jetzt das ist so bitter, das tut so weh. Und jetzt mal ganz egoistisch, als Fan betrachtet, muss man einfach sagen, ohne ihn ist uns ein elementares Spielmoment genommen worden. Ein ganz, ganz wichtiger Baustein für unser Offensivspiel. Kein Spieler im Kader, auch kein Furukawa, hat die Qualität, mit diesen schnellen Läufen und Dribblings hinter die letzte Kette zu kommen. Das tut also nicht nur körperlich weh, sondern man muss jetzt einfach auch sagen, das dämpft gerade, muss ich ganz offen sagen, meine Aufstiegshoffnung extrem. Klar, jetzt haben wir 14 Tage, wo wir diesen Schock auch wieder aus den Gliedern schütteln können. Aber das ist schon mehr als nur irgendeine Verletzung. Das ist schon echt in jeglicher Hinsicht einfach ein bitterer Rückschlag.
Ja, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich schwer zu sagen, was da jetzt genau kaputt gegangen ist. Also ich erinnere mich, Fabi Holland im 2024 gegen Freiburg, fast 2 Jahre her, der wollte ja eigentlich noch weiterspielen, obwohl da im Knie auch alles kaputt war. Ja? Und er hatte jetzt gar nicht so das Schmerzempfinden. Der hat dann nur irgendwann gemerkt, dass das Knie keine Stabilität mehr hat. Insofern ist es immer schwierig, jetzt so eine Ferndiagnose zu machen, was tatsächlich passiert ist, ob das vielleicht auch weiter hinten ist. Also wir müssen da abwarten und hoffen, dass das eben nicht so schlimm ist. Und ja, was du gesagt hast, Nick, tatsächlich dieses, ja, es ist der einzige 1-gegen-1-Spieler im Kader, der wirklich so auf Top-Zweitliga-Niveau spielt. Furukawa ist da einfach noch ein Stückchen weit weg. Deswegen, Jakob, vielleicht auch an dich die Frage, also wie könnte man jetzt so ein Spieler, so ein Element wie Masaila ersetzen oder kann man den überhaupt nicht ersetzen?
Also ich muss ehrlich zugeben, in dieser Situation mit der Kaderbreite, die wir haben, werden wir ihn nicht ersetzen können, weil er vom Spielertyp eben unersetzlich ist. Wie du schon gesagt hast, Stefan, Furukawa wäre der eine, der noch, sage ich mal, diesen Baller-Vibe hat, wie man so schön sagt. Ich muss ja auch offen zugestehen, ich bin ein riesen Luka-Fan. Also er ist auch einer meiner Lieblingsspieler bei Darmstadt gewesen und mir hat es nochmal zusätzlich wehgetan, den Jungen da zu sehen. Man muss sich nur mal kurz vorstellen, wie es bei ihm gewesen ist, dass er sich hier jetzt nochmal bei unter Kofeld so krass entwickelt hat, sage ich mal, so in seiner Primetime jetzt auch gewesen ist, im Fußball, im besten Fußballalter, sage ich mal, auch schon im Herbst seines Fußballalters mit 29 gerade geworden. Der wird sich natürlich auch seine Ziele gesetzt haben, mit Darmstadt eventuell nochmal in die erste Liga zu kommen. Das sind auch seine persönlichen Ziele wahrscheinlich gewesen, um das irgendwie nochmal mitzunehmen, ein, 2 Jahre. Ja, Es ist jetzt natürlich bitter, aber auf deine Frage zurückzukommen, Stefan, ich glaube, wir werden ihn nicht ersetzen können und ich sehe das ähnlich wie ihr und ich kann mich dem nur anschließen. Das wird sehr schwierig, bis unmöglich, ihn von der Spieler, von seiner Spielanlage her zu ersetzen.
Ja, ich glaube, soweit zu Luka Masiala. Wir sind alle sichtlich, auch wir, ein bisschen geschockt noch von dem, was da passiert ist. Eigentlich fing es ja aufstellungstechnisch gestern ganz gut an. Also Konrad Dohr saß wieder auf der Bank, Nürnberger und Hornby tatsächlich auch in der Startformation. Das hat tatsächlich auch so ein bisschen Hoffnung gemacht, fand ich, für ein gutes Spiel. Es war unterm Strich, fand ich, kein schlechtes Spiel, nein, es war ein sehr intensives Spiel auf jeden Fall. Aber dass Hornby und Nürnberger in der Startformation standen und dann Konrad Dohr viel zu früh gekommen ist für eben Luka Masiala, hat jetzt auch nicht den entscheidenden Vorteil gegen die Schalker gebracht, fand ich. Also Schalke war für mein Empfinden in der ersten Halbzeit, vor allem in der ersten Halbzeit, das stärkere Team. Ich sehe, Nick nickt. Siehst du
Ja,
ähnlich?
ich sehe es total ähnlich, weil eigentlich ist es so gekommen wie anfangs im Pokalspiel. Schalke hat uns totpressen wollen, hat extrem hoch gepresst und ich habe sofort gedacht, Mensch, super, dass die so doof sind und nochmal dieselbe Taktik wählen, weil was bedeutet es, wenn du hochpresst, dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch mal hinter die Ketten schnell zu kommen. Und das ist uns überhaupt nicht gelungen, diesmal, zumindest in der ersten Viertelstunde überhaupt nicht. Wir haben es total schwer getan, diese Linien mal zu überspielen. Nur langes Holz, sofort alle zweiten, Bälle waren sofort weg. Und ich fand gerade die ersten 14 Minuten fand ich extrem schwierig. Da hatten wir auch kaum Ballbesitz. Da habe ich echt gedacht, oh je, Mene. Hat auch einen Eindruck, dass wir so ein bisschen nervös waren. Das war dann vielleicht doch auch echt eine Last für den einen oder anderen, so ein Spitzenspiel. Und dann haben wir uns reingefuchst, im Grunde genommen mit der Situation, mit dem Tor, was ja leider zurückgenommen wurde, von Fabian Nürnberger. Sehr, sehr bitter. Es gibt viele, ich saß gestern Abend, ich bin bei einer Veranstaltung hier am Arlberg mit dem ehemaligen Weltschiedsrichter Urs Meier zusammen. Wir haben das Spiel uns zusammen angeschaut. Und wir haben heftig diskutiert über diese Szene. Also es ehrt Nürnberger, dass er sagt, ich habe ihn gefoult, muss er abpfeifen. Aber es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, naja, die Situation war eigentlich abgeschlossen. Also das muss man nicht geben. Ich bin da hin und her gerissen. Ich finde schon, dass er ihn an der Wade trifft und dass es auch ein wichtiger und entscheidender Kontakt war. Aber es ist natürlich bitter gewesen, das muss man ganz klar sagen, weil das hätte uns, glaube ich, unserem Spiel unglaublich, es hätte Ruhe reingebracht und hätte Schalke unter Druck gesetzt. Und ja, bitter. Wie habt ihr die Situation gesehen?
Ja, ich will ganz erst mal die Frage, wie hat Urs Meier die Situation gesehen oder wollte er sich nicht festlegen?
Ja, Urs Meier wollte sich auch nicht so richtig festlegen. Er sagt 50-50-Entscheidung. Ich habe generell mit ihm sehr über Robert Hartmann gestern diskutiert, weil ich ihn zu kleinlich fand. Ich fand, ja, er hat eine gewisse Charisma gehabt und Ruhe und Erfahrung, die dem Spitzenspiel gut getan hat. Aber ich finde, er hat eine viel zu enge Linie gefahren oder auch manchmal gar keine Linie gezeigt. Das waren jetzt keine super spielentscheidenden Sachen. Aber sehr, sehr kleinlich und dann auch wieder nicht kleinlich, weil, muss man ganz ehrlich sagen, es gab eine Karaman-Szene, da kann es schon Gelb-Rot auch geben für Karaman. Und umgekehrt fand ich, hat er manche Sachen abgepfiffen. Wo ich dachte, meine Güte, das muss jetzt, das war doch so offensichtlich, dass er das Foul ziehen wollte. Und darüber habe ich mit Urs Meier diskutiert und er hat gesagt, ja, er gibt mir recht, er würde sich auch eine großzügige Linie à la Aitken wünschen, häufiger. Aber du bräuchtest auch die Spielertypen. Und er sagt halt, in Deutschland wäre mittlerweile schon auch ein Problem, dass die Spieler es immer wieder provozieren würden, immer wieder auf die Spitze treiben würden und nochmal versuchen und nochmal wälzen und nochmal einen Foul simulieren. Es wird den Schiedsrichtern aus seiner Sicht auch extrem schwierig in Deutschland gemacht und da wünscht er sich mehr englische Mentalität, nämlich hier kurz schütteln, aufstehen. Wenn du liegst, dann muss es schon wirklich was gewesen sein. Und das ist etwas, was mir im deutschen Fußball im Moment tierisch auf den Keks geht. Da muss man fast schon die Schiedsrichter ein bisschen in Schutz nehmen.
Also ich fand die Nürnberger Szene im Spiel war zu, das war zu wuselig und von der Haupttribüne so schräg gegenüber, war es nicht zu erkennen. Die Wiederholung nicht gesehen habe, der Kontakt war da, das war ein Foulspiel, wie man das dann im Gesamtkontext auslegt, puh, weiß ich nicht. Also fand ich jetzt nicht, dass das irgendwie groß diskutabel war. Es gab ja noch zwei andere Szenen, wo der Schiedsrichter Hartmann dann für mein Empfinden auch richtig lag. Das eine war die Grätsche von Richter gegen den Schalker Außenverteidiger. Ich habe den Namen vergessen. Sorry, schlecht vorbereitet. Hier stand eine Asche über mein Haupt. Also wo der VAR auch noch gecheckt hat, was aber für mein Empfinden komplett eindeutig war. Also hätte man gar nicht so lange checken müssen. Aber da genau das, Nick, was du. Ja, genau. Was du eben gesagt hast, auch der ist ja halb gestorben auf dem Spielfeld. Das fand ich auch sehr, also das fand ich ärgerlich. Also überhaupt fand ich, für mein Empfinden, ich habe jetzt vielleicht so sehr die Darmstadt-Brille auf, aber also Schalke schon sehr viel am Boden, sehr viel auch auf ja, reklamieren, Foulspiel, was weiß ich, aus. Und dann gab es eben noch diese Kanermann-Szene kurz vor der Halbzeit, wo die ganze Lilienbank aufgesprungen ist, Grätsche. Kurfeld meinte, im Spiel hätte er eine rote Karte gefordert, als er sich nochmal angeguckt hat, meinte er, dass Gelb okay gewesen wäre für dieses Foul. Zuerst habe ich gedacht, er wäre wirklich nur auf den Ball gegangen, aber er hatte den Fuß schon auch etwas oben. Also auch das ist eine 50-50-Szene, aber ich glaube, Rot wäre zu hart gewesen. Aber Jakob, wie hast du den Schiedsrichter allgemein gesehen? Fandest du den auch zu kleinlich? Fandest du, dass er richtig lag? Und vor allem, wie hast du das zurückgenommene Tor von Nürnberger gesehen?
Also ohne groß die Schiedsrichterleistung an sich zu bewerten, stimme ich euch dazu, dass er auch eine kleine Linie gefahren ist. Die Nürnberger Szene empfand ich so, dass ein Kontakt da war. Ich fand aber, der Kontakt war nicht so entscheidend, dass es hätte nicht anders zu dem Tor geführt. Also die Frage ist ja für mich dann eher, also es ist ein Foul, ja. Wenn er gepfiffen hätte, dann hätte sich auch keiner beschweren dürfen. Die Frage ist, muss sich der VAR bei einer hundertprozentig klaren Fehlentscheidung einschalten? Das ist so die Frage, die ich mir gestellt hatte, auch mit den Leuten, mit denen wir das Spiel zusammen geguckt haben. Ja, und das werfe ich einfach mal in den Raum, lasse ich so stehen. Ich will jetzt den VAR nicht wieder endlos zu Ende diskutieren, aber kann auch sein, dass ich das anders sehe als andere. Ja, deswegen, das ist so meine Meinung dazu. Das hätte sich der VAR unbedingt einschalten müssen, meiner Meinung nach. Nein.
Ja, ich sehe es genauso. Ich finde, das wäre auch das, was ich mir wünschen würde für den VAR, dass der wirklich nur bei gravierenden Fehlentscheidungen eingreift und nicht immer pauschal bei jedem Tor und im Grunde genommen da sich einfach zu sehr als noch zusätzliche Gerichtsbarkeit permanent einmischt. Denn darüber kann man schon diskutieren. Eine klare Fehlentscheidung war es definitiv nicht. Ich habe auch kaum einen Schalker gesehen, der sich übrigens beschwert hat. Auch das ist ja immer so ein Seismograf. Wie reagieren die Schalker? Ich habe da nicht wütende Proteste gesehen. Ich glaube, die hätten das einfach geschluckt, das Gegentor. Und das nervt mich einfach. Aber ich glaube, das ist eine Grundsatzdiskussion, die werden wir auch nicht zu einem Ende führen können. Ja, schade einfach. Aber was viel wichtiger war, darüber wurde gestern auch gar nicht gesprochen, jetzt bei Sky, und auch nicht aufgelöst. Nach meiner Auffassung war in der Entstehung zum 1:0 von Schalke, war es für mich ein klares Abseits von Aujić. Das war, also so habe ich zumindest, und ich saß am Fernseher, ich weiß nicht, wie du warst ja, glaube ich, genau auf der Linie, Stefan, auf der Pressetribüne, da müsstest du es doch eigentlich ganz gut gesehen haben, ob der Abseits war. Und dann wäre die Ecke, wäre die überhaupt nicht entstanden.
Also ich hab's nicht gesehen, deswegen ich habe jetzt auch heute Morgen, weil die Nacht so kurz war, es nicht geschafft, mir es nochmal anzugucken. Ich habe auch das gehört, diese Kritik, dass er im Abseits gewesen wäre. Aber ich müsste es mir tatsächlich nochmal angucken, ja. Also ich erinnere mich auch an die Szene, ich meine im Kopf auch gab es, war das nicht abseits? Es lief dann aber ja noch einen Moment weiter. Es war jetzt nicht so, dass es unmittelbar danach die Ecke gab, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ja. Ist so, und dann, ja, dann ausgerechnet Süller, ne, der schon im Hinspiel das Tor gemacht hat und wirklich irgendwie nicht sauber gedeckt, Ball geht erst an Pfosten, er staubt dann ab, ja, und nicht ganz unverdient zu dem Zeitpunkt, fand ich die Führung für Schalke. Jakob, hast du es gesehen, wie das Tor, aber auch von der Einschätzung war eigentlich, da hatte sich aufgrund der ersten Halbzeit so ein bisschen angebahnt, dass Schalke da doch noch in Führung gehen könnte, oder?
Ja, ich hatte ständig das Gefühl, dass die Schalke am Drücker sind, dass das Tor eher auf deren Seite fallen würde, nachdem unser Tor auch abgekannt worden ist. Luca sich verletzt hat schwer, standen wieder die Zeichen gegen uns. Ja, deswegen, aber es war halt ein dummes Standardtor. Der Ball fällt auf den Pfosten und kommt dann vom Bumerang-Effekt genau auf den Gegenspieler da zurück, auf Silla, und macht den dann Kopf ganz einfach rein. Sah noch so aus, als könnte Schuhn ihn vielleicht noch retten. Hat dann auch leicht ein bisschen abfangen können, berührt, nochmal sich so reingeworfen, aber ja, keine Chance. Und zu dem Zeitpunkt dann extrem bitter. Umso wichtiger, dass wir, sage ich mal, den Ausgleich dann vor der Halbzeit gemacht haben. Ne?
Ja, gut, aber man kann schon die Diskussion aufmachen, warum Magliza mit seiner Größe und Kopfballstärke den Timo Becker nicht besser da im Griff hat. Klar, das war eine super Ecke, muss man echt sagen, die war schön scharf geschossen. Ist immer so leicht gesagt, aber also niemand kann einem Vorwurf machen, dass der Süler war einfach da, wo ein Torjäger stehen muss. Das war einfach super Pech. Also ich, das war alles Pech dieser Welt gehabt, dass der genau so gegen den Pfosten geht, dass er eigentlich nur noch den Kopf hinhalten muss. Aber dass Becker halt so leicht zum Kopfball kommt, das ist eigentlich der Fehler, der zu diesem Tor geführt hat. Und ja, schade.
Ja, aber Standards können die Lilien auch und sind dann tatsächlich noch in der, ich glaube, 45 plus 5, in der 50. Minute, also der ersten Halbzeit nach, haben sie dann noch den Ausgleich gemacht. Paddy Pfeiffer, zwar kein Tor, aber immerhin Scorerpunkt diesmal, und Lidberg hat das gemacht, was Torjäger machen muss. Und zum 1:1, was, glaube ich, total wichtig war, auch für die Psyche der Mannschaft, nicht mit Rückstand in die Pause zu gehen nach diesen Rückschlägen. Wir haben es gesagt, aberkanntes Tor, schwere Verletzung von Luka Masalda, da wirklich noch mit dem 1:1 in die Pause zu gehen, war psychologisch für mein Empfinden wirklich sehr, sehr wichtig. Ist ja so ein bisschen abgegriffen, immer ja, zu einem psychologisch richtigen, wichtigen Zeitpunkt, bla bla bla. Aber da in dem Fall würde ich das tatsächlich sagen, uns auch so ein Indiz für die mentale Stärke, die Mannschaft hat nach also diesen Rückschlägen mit, wie gesagt, aberkanntem Tor, Gegentor und schwerer Verletzung, da dann trotzdem nochmal da zu sein, zurückzukommen. Mentale Stärke ist so ein Punkt, über den ich gerne nochmal mit euch sprechen würde. Wie siehst du das, Jakob? Ist das so ein Pluspunkt, der die Mannschaft diese Saison auszeichnet?
Ja, auf jeden Fall. Also die mentale Stärke ist ungeheuer wichtig, und das haben die Lilien schon zu Genüge bewiesen diese Saison. Und deswegen ist auch so, sage ich mal, dieses Tor vor der Halbzeit auch nochmal für die Köpfe ungeheuer wichtig. Na, wenn du in der Halbzeitpause gehst und ja, mit dem Kopf, mit der schweren Verletzung von Luca, und okay, jetzt haben wir es nochmal auf Null gestellt quasi und können in der zweiten Halbzeit angreifen. Ist schon sehr wichtig, und ich glaube, wir haben oft hier in der Heiner Stube über die mentale Stärke unserer Linien gesprochen, und wirklich Chapeau, wie wir Rückstände diese Saison aufgeholt haben. Und das wird uns jetzt, sage ich mal, ne, Crunch Time, letztens 7 Spiele, wird uns auch ungeheuer wichtig werden und könnte ein entscheidender Punkt werden für die letzten Spiele.
Tja, also ich bin ja so hin und her gerissen, weil wir würden, glaube ich, heute anders sprechen, wenn Herr Gomis diese 1000%-Chance gemacht hätte, 5 Minuten vor Schluss. Und ich will jetzt nicht Wasser in den Wein gießen, aber es waren schon auch ein paar haarsträubende Sachen dabei. Ich muss da leider wieder Pfeiffer nennen, so toll, der er es bei dem 1:1 gemacht hat, weil wo er endlich mal Zielspieler war, wo er tatsächlich sich durchgesetzt hat, super vorbereitet hat auf Lidberg. So, hanebüchen waren teilweise doch ein paar Schnitzer. Ich habe mich nie richtig wohl gefühlt. Ich möchte mir das Spiel gestern nicht mit Edin Dzeko vorstellen. Ich bin mir sicher, der hätte uns 2 Stück eingeschenkt. Das sage ich jetzt einfach so. Der hätte aus nichts ein Tor gemacht. Während wir natürlich gestern vielleicht auch geschuldet, weil einfach Spieler nicht bei 100% sind. Ich sag mal, ein Hornby, ein fitter Hornby macht eines von den beiden Dingern, macht der Punkt Ende aus. Das waren für mich auch 100%ige Chancen. Und dann gewinnen wir das Ding gestern. Und das ist, ja, also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie das jetzt ist. Ich weiß, ich klinge heute am Sonntagmorgen noch so ein bisschen pessimistisch, aber machen wir uns nichts vor. Jetzt spielen wir gegen Bielefeld. Ich habe die gestern gesehen in Elversberg. Die waren so grottoid schlecht. Ich würde mich maßlos ärgern, wenn wir jetzt wieder eine Mannschaft von unten die jetzt wirklich am Boden liegt, Bielefeld, da ist die Kacke am Dampfen. Wenn wir die jetzt wieder stark machen, also nochmal, jetzt gilt es, 3 Punkte zu holen gegen diese Gegner. Wenn du wirklich gewinnen willst, eine einfache Rechnung, noch 7 Spiele, wir sind bei wie viel? 51 Punkten. Dann musst du einfach auch auswärts die Dinger ziehen. Das ist jetzt, glaube ich, also Unentschieden bringen uns jetzt nichts weiter. Das war gestern okay unter den Umständen sowieso. Aber ab sofort zählen nur noch Siege, so leicht es klingt, nur noch. Das ist natürlich der Wahnsinn angesichts der Spiele, die wir da noch vor Augen haben. Und da müssen wir aber auch die Fehlerquote im Defensivbereich, finde ich, reduzieren, weil ein Hannover, ein Elversberg, die da machen da halt dann auch eine Bude draus, muss man ganz klar sagen.
Ja, also was die zweite Halbzeit angeht, würde ich sagen, klar, Gomez, Riesenchance, aber Hornby, zwei Riesenchancen, zweimal allein vom Torwart. Also da schon, was die Großchancen angeht, ein Chance plus für die Lilien unterm Strich dann. Erste Halbzeit für mein Empfinden an Schalke, zweite Halbzeit tendenziell an Darmstadt mit dem Großchancen plus von plus eins gegenüber Schalke. Insofern verdient. 1:1 zu Hause gegen Schalke ist jetzt auch nicht schlecht. Natürlich wäre ein Sieg ein Big Point gewesen, auf jeden Fall, aber vor dem Hintergrund, wie das Spiel gelaufen ist. Also meine Einschätzung ist, ist okay, mit dem Punkt kann man leben. Es ist vorne so eng zusammen, die Mannschaft hat das in der Hand. Es gibt die letzten drei Heimspiele gegen jetzt kriege ich die Reihenfolge, kriege ich sie hin. Hannover, Elversberg und Paderborn. Also drei Spitzenteams. Und dann muss man eben, ja, wie Nick, wie du gesagt hast, auch jetzt mal auswärts wieder gewinnen. Und die Mannschaft hat es in der Hand und er hat für mein Empfinden gegen Schalke jetzt nichts verspielt oder liegen gelassen. Und das ist, glaube ich, kann man gut damit leben. Und die anderen werden auch weiter noch Punkte lassen. Insofern gute Chancen. Jakob, wenn du jetzt so auf den Endspurt der Saison guckst, welches Gefühl hast du auch nach dem Schalke-Spiel jetzt?
Angst verspüre ich da, Angst, Leute. Nee. Also klar, wenn man sich die Top 5 da anguckt, dann wird einem schon schwummerig, muss man schon ehrlich zugeben, egal wie cool man als Leader da bleiben möchte. Und ich will auch gar nicht wissen, wie es den Spielern und den Trainerstaff etc. dabei geht. Also das ist schon, also als Objektiv, als Außenstehender, ne, das wäre schon, ist schon geil zu sehen, wie eng das da vorne ist. Es kann theoretisch von Meister bis Verbleib, zweite Liga ist da noch alles möglich. Ja, und es ist bei solchen Spielen ist halt dann auch wiederum, ne, es ist halt dann auch eine Schlussphase, wenn eine Mannschaft einen Lucky Punch zieht, ne, dann entscheidet sich dann so ein Spiel und dann sind die 3 Punkte bei der anderen Mannschaft, ne? Und die zweite Liga ist brutal, das sehen wir. Und ja, jeder hat uns vor Spieltagen schon als Aufsteiger deklariert. Und aber ich meine, also ja, wir haben die Qualität, wir haben auch die mentale Stärke. Allerdings in dieser zweiten Liga geht es darum, wer zieht das Spiel irgendwie noch auf seine Seite, ne? Dann kann es vorkommen, rote Karte, Elfmeter, ne? Der Schiri kann ungünstig das Spiel beeinflussen oder wir können uns ungünstig anstellen. Kann alles passieren, ne? Und deswegen, ich bin erstmal froh, dass erstmal, ne, Länderspielpause, erstmal kurz, wieder schön erstmal Wunden lecken, sage ich mal, nochmal ein bisschen Yogakurs belegen oder so für die Spieler und dann nochmal tief Luft holen und dann nochmal die letzte Luft für die letzten 7 Spiele nochmal komplett rausholen. Und ich glaube, wir sind da alle auch einig. Die Spitzenspiele dürfen nicht verloren gehen. Ne? Wir müssen unsere Heimserie bis zum Ende der Saison beibehalten, auch wenn das bedeutet, dass wir diese Saison komplett ungeschlagen bleiben zu Hause. Muss so sein. Und eben die Auswärtsspiele beziehungsweise die Spiele gegen die vermeintlich schlechteren Mannschaft müssen wir einfach ziehen. Ne? Weil die anderen, ihr seht, die sind da brutal. Dresden hat gestern viel besser gespielt und hat trotzdem noch verloren. Und Paderborn hat sich die 3 Punkte geholt. Ja, ist brutal. Ne? Und es bleibt spannend. Ich bin schon vorbereitet auf den ein oder anderen Herzinfarkt die nächsten 2 Monate, 1,5 Monate. Und ich freue mich dann auch auf den regelmäßigen Austausch mit euch und mit der Community.
Ja, mich hat gestern ein Fußballfunktionär, ich sage nicht wer, in den Arm genommen und hat gesagt, Nick, jetzt bleib doch mal entspannt. Die Messe wird ab dem 30. Spieltag gelesen und dann fangen verschiedene Dinge an. Dann geht es zwischen den Ohren los. Wer hat den größten Druck? Wer ist mental am gefestigsten? Weil jetzt ist noch alles Geplänkel. Ab 30. Spieltag geht es dann wirklich um die Entscheidung. Und er sagt, unterschätze nicht bei Schalke diesen Druck. Die haben wirklich den maximalen Druck. Da gibt es nichts anderes außer aufsteigen. Und dann sagt er, das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, du musst auch mal abwarten, wie Vertragssituationen sich bis dahin entwickeln. Er hätte es schon so oft erlebt, dass Mannschaften, wo Vertragssituationen geklärt waren zugunsten des Vereins, dass das Ruhe reingebracht hätte und dass es hinderlich wäre für Mannschaften, wo der eine oder andere auf dem Sprung ist oder weiß, das ist jetzt mal eine kurze Episode, nächstes Jahr bin ich eh woanders, wo so diese letzten paar Prozent, die es dann ausmachen, nicht da sind, weil Unruhe da ist, weil viele Verträge nicht verlängert wurden und so weiter. Weil das ist Quatsch, dass man sagt, ja, jetzt spielen wir erstmal die Saison zu Ende. Nein, Spieler wollen im April wissen, im Sinne ihrer Familie, ihrer eigenen Karriereplanung, wohin die Reise geht. Und deswegen hoffe ich auch, dass bei Darmstadt tatsächlich jetzt noch ein paar Nägel mit Köpfen gemacht werden, auch so fürs Gefühl, dass man vielleicht noch so den einen oder anderen Vertrag, der nächstes Jahr ausläuft, der dieses Jahr ausläuft, verlängert, einfach um so ein Wir-Gefühl zu transportieren, zu sagen, hey, egal was passiert, egal wie es jetzt ausgeht, aber es wird uns in der Form auch weiterhin geben und wir sind eine Einheit und wir ziehen das jetzt durch. Das könnte so ein Pluspunkt sein am Ende und ja, mal abwarten, wie die Schalker funktionieren, wenn dann der maximale Druck dann da ist.
Was die Verträge angeht, bin ich bei Darmstadt aber sehr pessimistisch. Ich glaube nicht, dass wir bei einem Fabian Nürnberger, dessen Vertrag ausläuft, oder bei Isaac Liedberg oder Fraser Hornby vorzeitig, frühzeitig eine Aussage über die Zukunft bekommen. Also Fabian Nürnberger hat mir nach dem Magdeburg-Spiel schon gesagt, er hat sich damit überhaupt nicht beschäftigt, ob das stimmt oder nicht. Die andere Seite hat es mir versprochen, er hat sich nicht damit beschäftigt. Aber die Ausgangssituation, muss man auch sagen, der wäre auch blöd, wenn der jetzt sagt, ich unterschreibe bei Darmstadt, obwohl er ablösefrei zu einem Bundesligisten möglicherweise wechseln kann als bulgarischer Nationalspieler, und dann spielt er nächste Saison mit Darmstadt in der zweiten Liga, wenn die es nicht schaffen, dann wäre ja auch blöd. Liedberg, Hornby, sind wir doch auch mal ehrlich, die werden nur zu halten sein, wenn die aufsteigen. Die spielen auch nicht noch ein Jahr zweite Liga, und für Darmstadt aus der finanziellen Sicht ist es dann wahrscheinlich auch besser, die beiden zu Geld zu machen, weil die beide eine enorme Wertsteigerung jetzt auch in der Zeit in Darmstadt erfahren zu haben, bevor sie dann nächste Saison ablösefrei wechseln können. Also ich glaube aber auch, dass die wirklich nur zu halten sind, wenn Darmstadt in die Bundesliga aufsteigt. Insofern bin ich pessimistisch, dass da an der Vertragsfront tatsächlich Ruhe einkehrt in Darmstadt. Ich hoffe, die Spieler bleiben so professionell, dass sie bis zum Ende alles reinwerfen. Aber also Sicherheit glaube ich nicht.
Stefan, man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir uns vor Augen führen, unter welcher Situation ein Hornby und ein Nürnberg damals zu uns gekommen sind. Ne? Das war in der Aufstiegssaison. Deren Transfers wurden veröffentlicht im Sommer, als wir schon Erstligist waren. Ne? Also entsprechend sind deren Ambitionen auch. Ne? Und ich glaube auch, dass wir da in den nächsten Monaten keine klare Antwort haben werden, sondern erst dann, wenn die Messe gelesen ist, wie so schön, wie ihr es
Gut.
gesagt habt.
Kaderplaner können aber auch Verletzungshistorien sich anschauen und ich will jetzt schon auch nochmal darauf hinweisen, ich schätze beide extrem. Aber wenn ich Kaderplaner wäre und vielleicht nicht die ganz dicke Kohle habe und mir auch überlegen muss, wen ich mir da hole, dann schaue ich schon mal in die Vita und sehe, dass da ein Hornby doch sehr, sehr oft verletzt war, dass ein Nürnberger ein Problem hat, was vielleicht auch ein langfristigeres Problem sein könnte, was immer wieder auftritt. Also so schlechte Karten, weiß ich nicht, ob wir die wirklich haben, weil man muss ja auch mal sagen, die wissen auch, was sie in Darmstadt haben und einen Kader auffüllen in der ersten Liga, ja vielleicht, aber wo sind die dann wirklich Stammspieler? Ich weiß nicht, I don't know. Wollen wir aber auch nicht zu sehr da spekulieren, nur ich sehe da durchaus auch Möglichkeiten, dass der Darmstadt vielleicht dann doch zum Zug kommt. Gerade Hornby ist, glaube ich, auch so ein Gefühlsmensch, der fühlt sich hier pudelwohl und ja, mal abwarten.
Ja, abwarten ist, glaube ich, auch das, womit wir jetzt in die nächsten Wochen gehen. Jetzt ist ja eh erstmal Länderspielpause, wird möglicherweise ein Testspiel geben. Das ist noch nicht so ganz klar. Und ja, ansonsten gucken wir mal, wer gesund ist, wer noch ein bisschen fitter wird. Cornador gestern, das vielleicht auch noch so am Rande, hat Kofeld erklärt, könnt ihr nachher auch noch im Lilienblock nachlesen. Ist ja, der hat ja wirklich sehr, sehr diffuse, komplizierte gesundheitliche Probleme. Und da ist das Hauptproblem wohl sein Schmerzempfinden. Und das ist halt mal so und mal so. Und deswegen ist er auch nicht so ganz sicher. Und gestern hat er sich gar nicht, der sollte überhaupt nicht so früh kommen. Deswegen hat er sich auch vorher mit der Mannschaft nicht so komplett warm gemacht. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis der dann eingewechselt werden konnte. Das hat ja ungefähr 5 Minuten gedauert von der Masala-Verletzung und dass er vom Platz gebracht wurde bis zur Einwechslung von Corredor. Da haben die Lilien in Unterzahl gespielt. Und das war tatsächlich so, weil es überhaupt nicht geplant war. Also Corredor war für die zweite Halbzeit irgendwann angedacht, dass man ihn reinwirft und dass er da sich lang genug warm machen kann. Und dann fit wird, aber nicht, dass er nach 25 Minuten kommen muss. Deswegen. Aber der wird vermutlich noch zulegen. Gucken wir, Nürnberger hat Kofeld die Woche gesagt, wird ein Wackelkandidat bis zum Ende der Saison bleiben, weil dieses Knie und das, was dann ausstrahlt in den Oberschenkel, wohl, ja, das wird man jetzt nicht komplett auskuriert bekommen. Und Kofeld hat eben auch gesagt, sie haben jetzt auch keine Zeit mehr, die Spieler auszukurieren, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass die auch dann, und wenn sie nur eine halbe Stunde spielen können, das sei jetzt wichtiger als noch zum Saisonbeginn, wo man eher gesagt hat, ich gebe dir mal noch 1 oder 2 Wochen Zeit, damit du richtig fit wirst. Deswegen abwarten. Ja, ich hoffe, also Jakob, keine Herzinfarkte jetzt auf der Zielgerade. Man kann ja, was kann man denn machen? Also Dirk Schuster ist Bowling spielen gegangen damals, glaube ich, in der Aufstiegssaison in die Bundesliga. Nick, was wirst du machen mit der Mannschaft?
Ja, total fancy ist ja im Moment Affirmationen, sich ein schönes Buch kaufen und mit handschriftlich jeden Morgen reinschreiben, wir steigen auf, wir steigen auf, wir steigen auf, wir steigen auf. Irgendwann setzt sich das da oben fest und dann steigen wir auf Punkt Ende aus.
Ich habe da leider keine Tipps oder keine Lösungen. Ich bin da auch viel zu emotional und ich kann es leider auch da nicht verbergen. Ja, muss man einfach durch als Fußballliebhaber und Fußballfan, aber das macht ja auch den Sport so toll dann aus, ne?
Also, jetzt habe ich, eigentlich sind wir schon fast am Ende, aber es fällt mir ein, einen haben wir vergessen gestern, der für mein Empfinden sehr stark war, Akiyama. Der wirklich viele Ballgewinne hatte, unglaublich klug gespielt hat, ballsicher war auch in Pressing-Situationen, also wo er unter Druck kam. Einer, der jetzt nach vorne hatte, jetzt keine Torchancen oder das gehabt, aber für mein Empfinden, und dann würde ich einfach nochmal euch beide gerne dazu hören, ganz starke Leistung gestern.
Total, gibt es keinen Widerspruch. Ich glaube, das können wir relativ abkürzen, da sind wir uns einig. Und nee, also gebe ich dir recht, dann gönnen wir ihm doch den positiven Schluss unserer Heinerstube. Er macht uns Hoffnung und ich finde es ein wunderbarer Schluss für diese Folge. Wir gucken jetzt nur noch optimistisch nach vorne.
Ja, und ich muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Angst, sondern ich habe total Bock auf die letzten Spiele. Also das ist wirklich, das ist jetzt so alles drin und klar hoffen wir aus Liliensicht auf ein Happy End. Bloß keine Relegation bitte und
Naja, das,
ansonsten.
boah, also Relegation, da bin ich komplett raus. Das schaffe ich gar nicht mehr.
Okay, in diesem Sinne. Ich habe auch mit Florian Kohfeldt ja schon vor ein paar Monaten gesprochen und auch gesagt, also bitte keine Relegation, weil eigentlich habe ich da schon Urlaub gebucht, dass ich das zweite Spiel nicht sehen kann. Und er hatte auch keinen Bock drauf. Relegation hatte er mit Werder schon. Das war so schrecklich, das will er nicht nochmal haben. Also in diesem Sinne, freuen wir uns auf die letzten Wochen, genießen erstmal die Länderspielpause und melden uns dann wieder, wenn die Länderspielpause vorbei ist und die Lilien hoffentlich ein Dreier in Bielefeld geholt haben. In diesem Sinne, danke Nick, danke Jakob, bis zum nächsten Mal. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zugucken. Unterstützt uns natürlich, abonniert uns, werdet Ehrenhainer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir brauchen das, damit wir uns vielleicht auch irgendwann mal dann am Sonntagmorgen die Maske leisten können und ihr noch in noch frischere Gesichter guckt, als das heute der Fall war. In diesem Sinne, also macht's gut, bis dann, ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!